Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch, das Buch Josua. In diesem Quartal schauen wir uns das Buch Josua an, wo Israel eine zweite Chance bekommt, ins verheißene Land einzuziehen. Gemeinsam entdecken wir, wie Gottes Treue damals sichtbar wurde und was sie heute für uns bedeutet. Dabei lassen wir uns von Josuas Glauben ermutigen, Gottes Verheißungen auch in unserem Leben festzuhalten. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Land, das klingt zunächst einmal sehr alltäglich. Und da geht es um Besitz, da geht es um Heimat, um Zuhause. Aber es geht in der Bibel nicht nur um Geografie. Land ist Theologie. Und das bedeutet Beziehung mit Gott und Verheißung von Gott. Und da sind wir eigentlich schon mittendrin. Und ich bin gespannt, was wir über die Theologie des Landes, über das, was Bibel, Land mit unserem Leben verbindet, lernen werden miteinander. Wir reden hier zusammen, hier mit Yvonne, mit Philipp und Hannes. Und ich bin der Martin und ich freue mich, dass ihr uns nicht nur zuhört, sondern auch mitdenkt und in euren Kommentaren einfach auch Anmerkungen zu dem gebt, was wir hier sagen. Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Unser treuer Verheißer, der du uns das Land schenken willst, wir denken natürlich an die neue Erde, an die Zukunft. Wir danken dir dafür, dass in der Bibel du immer wieder aufgetreten bist und dein Volk geführt hast. Und wir sind in unserer Runde, in unserer Gesprächsrunde zum Thema zu dem Bibelbuch Josua an dem Punkt angelangt, wo es genau darum geht, dass dein Volk Land nimmt. Wir bitten dich, dass du uns durch deinen Geist anleitest, dass wir in die Tiefen dieses Themas gut eintauchen und davon für unser Leben profitieren. Amen.
Amen.
Lasst mich mit einer allgemeinen Frage beginnen. Ich habe so den Eindruck, dass wir Menschen verbunden sind mit Land in irgendeiner Form. Es gibt anscheinend so ein grundlegendes Bedürfnis, Land zu haben, zu besitzen, Land unser eigen zu nennen. Wie kommt das? Wie erklärt ihr euch das, dass das so ist?
Also heutzutage in Zeiten der Inflation, Land, Grundstück, das verliert nicht seinen Wert. Das ist also eine gute Anlage.
Also Land als Besitz, als Geldwert.
Für mich ist das wie, Land gibt mir Wurzeln. Land gibt mir etwas, wenn ich ein Stück Land mein eigen nennen kann, wo ich vielleicht ein Haus drauf habe, wo ich vielleicht einen Garten habe, dann kann ich da zur Ruhe kommen. Wenn ich dorthin komme, dann darf mich eigentlich niemand anderer dort stören, denn das gehört mir.
Ich habe beides kennengelernt in meiner Kindheit und Jugendzeit, Stadtleben und Landleben auch. Und wenn ich an Land denke, denke ich auch an Freiheit. Es ist schon eine gewisse Verwurzeltheit, aber man hat auch eine größere Freiheit, denke ich, ja, mit dem Land etwas zu machen. Im Gegensatz eine Stadtwohnung zum Beispiel, hat man auch gewisse Freiheiten, aber die sind doch irgendwie limitierter. Land gibt Freiheit, gibt Möglichkeiten.
Identifizieren wir uns irgendwie mit Land?
Naja, wir identifizieren uns mit unserem Haus oder Grundstück, wenn wir eins haben, aber auch mit der Nationalität. Nicht? Also da geht es ja dann um Skifahren und Fußballspielen. Und
Österreicher.
Da sind die Österreicher dann sehr stolz auf ihr Land. Mhm. Aber die Schweizer noch mehr, habe ich beobachtet.
Ja, aber die Nationalhymne in Österreich, die geht doch irgendwie so. Kennt die jemand? Ich meine, jetzt schaue ich mal um. Hier sind drei Österreicher.
Ja.
Helft mir. Land der Berge.
Land der Berge, Land am Strome, das ist unsere schöne blaue Donau. Land der Äcker, Land der Dome.
Okay, ja, also ihr schafft es, ihr könnt es mitsingen wahrscheinlich. Ja?
Zumindest die ersten paar Worte.
Warum ist es so, dass wir Menschen sogar als Volk dann sagen, das ist unser Land?
Naja, darf ich das sagen?
Ja.
Das ist, weil jedes Kind das in der Volksschule lernt, die Nationalhymne. Und die ist so wichtig, dass man sie eben schon den kleinen Kindern beibringt.
Das schafft es Identität.
Verliert man nicht. Naja, Das schafft die Wurzeln.
Das schafft die Wurzeln. Und dann denke ich mir aber, Land, wer von uns besitzt Land und wie lange? Die Erde gibt es schon länger und das Land, was, wo ich jetzt vielleicht bin, das hat vorher jemand anders gehabt und davor noch jemand anders. Und
naja, aber wenn ich jetzt an Österreich denke, wie froh waren wir als Volk, endlich wieder ein freies Volk zu haben und ein Land zu haben, das zwar viel kleiner war nach dem Ersten, Zweiten Weltkrieg, als es davor war, aber was tun denn die Völker, die kein Land haben? Das sind Wanderer. Das gibt es ja auch, ja, Minderheiten, die bei uns in Österreich leben, die aber kein eigenes Land haben, denen geht es nicht so gut damit.
Wanderer. Ich glaube, das ist ein gutes Stichwort, um hier in die Bibel einzusteigen. Wir schauen uns mal die ersten zwei Wanderer an. Wir lesen miteinander 1. Mose Kapitel 3, die Verse 17 und 19. Oder bis 19, Philipp. Magst du das mal lesen? Und gleich auch noch die Verse 23 und 24.
Und zu Adam sprach er: Weil du auf die Stimme deiner Frau gehört und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen, so sei der Erdboden deinetwegen verflucht. Mit Mühsal sollst du davon essen alle Tage deines Lebens, und Dornen und Disteln wird er dir sprossen lassen, du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn Staub bist du, und zum Staub wirst du zurückkehren. Und Gott, der Herr, sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie einer von uns, zu erkennen Gutes und Böses. Und nun, dass er nicht etwa seine Hand ausstrecke und auch noch von dem Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe. Und Gott, der Herr, schickte ihn aus dem Garten Eden hinaus, den Erdboden zu bebauen, von dem er genommen war.
Ja, danke. Also Adam und Eva haben ein Land bekommen, Eden, ein Lebensraum, dann kommt der Sündenfall und dann kommt das, was wir jetzt gerade lesen. Was hat die Sünde bewirkt für den Lebensraum von Adam und Eva?
Ja, beim ersten Lesen fragt man sich: Deinetwegen ist der Erdboden verflucht. Was kann die Erde oder das Land oder der Boden dafür, wenn Adam sündigt oder Adam und Eva sündigen? Und da sehen wir, das ist ein anderes Denken da in biblischer Zeit. Das Land, das gehört irgendwie ganz besonders dazu, zum Leben, zu den Lebensumständen, zur Lebenswelt der Leute.
War ja auch so. Also davon haben sie ihr Essen bekommen, ja? Da gab es keinen Supermarkt, wo man sonst hingehen kann. Also
ja, man war abhängig vom eigenen so Acker, dass der eben einen guten Ertrag bringt.
Genau.
Und oder die Schafe genug zum Fressen finden.
Und davor war halt einfach genug in Hülle und Fülle im Garten. Aber als dann der Garten nicht mehr verfügbar war, hat er vom Acker leben müssen, ja?
Und es kommen da ja auch Wörter, die es vorher nicht gegeben hat. Ja, Mühsal. Disteln, Schweiße deines Angesichts. Also man merkt schon, da ging es wirklich um eine radikale Veränderung, die da passiert ist. Wie sich auch das Land und jetzt die Beziehung zum Land letztendlich auch wirklich dann geändert hat.
Mir fällt da jetzt gerade ein Adam, ne? Kommt Erde. Ja im Hebräischen von Adama, Erde, Land. Und er ist ja auch von der Erde genommen. Also Hannes, ich kann das schon ein bisschen sehen. Da ist eine enge Verbindung zwischen Mensch und Land. Und die wird jetzt irgendwie betroffen. Ich frage mich gerade, wie geht das? Warum wird das betroffen davon, wenn die da jetzt ein Gebot Gottes übertreten?
Also, ich habe mich in letzter Zeit mehr beschäftigt mit dieser Geschichte, weil ich das in der ersten Klasse Volksschule mache, im Religionsunterricht. Und es war ja so, bei der Schöpfung, Gott hat ja die ganze Erde wunderschön gemacht. Aber dann hat er noch extra ein Zuhause gemacht für Adam und Eva, diesen Garten Eden. Wir wissen ja nicht, wie dieser Garten Eden gestaltet war. Aber wenn das ein Abbild von Gottes Zuhause im Himmel war, dann hat das schon etwas Besonderes gemacht, um Adam und Eva mit Gott zu verbinden. Jetzt haben sie aber da einen Bruch hineingemacht. Und Gott konnte ihnen diesen besonderen Garten nicht mehr geben. Und es wird ja auch begründet, warum. Weil der Baum des Lebens da drin war. Und es ist ja nicht so, dass es da draußen furchtbar war, ja? Es war ja noch immer die schöne Erde, die Gott geschaffen hatte. Aber diese innige Beziehung war jetzt zerstört. Und deshalb mussten sie auch aus dieser, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aus dieser Wohnung, die Gott ihnen ganz besonders geschenkt hat, da haben sie auch ihr Recht darauf verloren oder verspielt.
Das muss ja irgendwie ziemlich Sehnsucht ausgelöst haben oder Wehmut. Ich bin da nicht mehr dort.
Also die Verbindung zwischen der Sünde, die passiert, da würden wir sagen, na gut, das wirkt sich vielleicht auf meinen Körper aus oder auf meine Lebenszeit oder auf meine Gesundheit oder auf meinen geistigen Zustand. Nein, im biblischen oder hebräischen Denken mit dieser Brille betrachtet, wirkt sich das sogar auf den Grund und Boden aus. Also das ist, Sünde ist viel umfassender, als dass es nur mich persönlich jetzt anginge. Und das ist ja ein grundsätzlich biblisches Thema. Sünde hat bis in den Himmel sozusagen Auswirkungen.
Wäre irgendwie für uns Europäer ein bisschen seltsam, weil wir das Land und den Boden doch sehr trennen von uns, obwohl wir gerne dann was haben wollen.
Und doch kann es zusammenhängen. Ich habe gerade überlegt, es gibt schon so Fälle auch. Also wenn ich schlechte Lebensstilentscheidungen treffe und zum Beispiel mein ganzes Geld vertrinke, kann es sein, dass ich aus meinem Zuhause raus muss, weil es zwangsverpfändet wird. Vielleicht mein Elternhaus oder ja, was mir sehr viel lieb und wert ist. Also es kann schon sein, dass auch heutzutage meine schlechten Entscheidungen Auswirkungen auf meinen Lebensraum haben.
Ich glaube, das wird ja auch in der Schöpfungsgeschichte auch deutlich gemacht zuvor, dass Gott auch diese Verantwortung ja auch überträgt. Mhm. Also dieses Herrschen, Bebauen, Bewahren, da geht es ja genau darum, dass sie letztendlich auch Verantwortung haben für den Lebensraum, für die Tiere und es mit der Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, dann auch da die Konsequenzen, nicht nur für sie persönlich, sondern auch dann für den Lebensraum eben leider dann eingetroffen sind.
Irgendwie fängt da die Wandergeschichte der Menschen dann an. Jetzt lesen wir mal miteinander, 1. Mose 13, 14 und 15. Hannes, darf ich dich bitten, die beiden Verse uns vorzulesen?
Und der Herr sprach zu Abram, nachdem Lot sich von ihm getrennt hatte: Erhebe doch deine Augen und schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden und nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig.
Ja, das verheißene Land. Hier ist es nun. Und die Verbindung ist ja in Vers 10. Das sah aus wie der Garten des Herrn. Gleich wie Ägyptenland. Das sind schon interessante Verbindungen. Ja, gell? Eden, Ägypten, da kommen sie auch noch hin. Und das verheißene Land. Was hat Eden mit dem verheißenen Land zu tun? Verheißt Gott da dem Abraham ein neues Eden? Wie seht ihr das?
Du hast ja gesagt, da fängt die Wanderschaft an. Und wir hören dann nicht mehr, dass dem Volk Gottes oder den Nachfolgern Gottes irgendein Land gehört hat. Ein Garten, eine Wohnung. Ja. Und das ist die Verheißung. Ihr werdet wieder mal ein Land haben. Ihr werdet wieder mal zur Ruhe kommen können. Auch wenn der Abraham nie zur Ruhe gekommen ist in seinem Leben. Also der hat es ja noch nicht besessen.
Also das interessiert mich jetzt. Also da geht es nicht um Land an sich. Du sagst, da ist jetzt auch Ruhe dabei.
Also
zur
für
Ruhe
mich
kommen.
Ist das so. Ja?
Na, ich will das ein bisschen entpacken, dass wir hier schauen, was macht das Land? Warum gibt Gott eine Verheißung des Landes? Hätte alles Mögliche verheißen können. Warum gerade Land?
Naja, du hast ja die erste Querverbindung schon geschaffen. Das erste Geschenk des Landes musste er ihnen wegnehmen.
Und du meinst es bei Adam und
Eva? Ja, genau, den Garten Eden, ja. Und das soll schon wieder so ein Garten Eden werden, auch wenn es nicht mehr so perfekt ist.
naja, dieses Land, wo Milch und Honig fließen, genau, so wie es dann in anderen Paradiesmäßig, heißt. Ne? Das ist offensichtlich ein gutes, ein schönes Land, ein fruchtbares Land, dort, wo man sein Leben auch gut leben kann.
Ihr wart alle schon in Israel, oder? Also ist das wirklich Milch und Honig, fließt da die Bäche runter?
Naja.
Ja,
vielleicht war es damals so besser. Genau. Ja, okay, ja,
damals war es sicher anders, ja.
Warum ist das das verheißene Land?
Aber schau, es geht doch auch darum, immer wieder heißt es, ihr werdet dort Häuser bauen. Ja, ich habe hier ein bisschen weitergelesen. Abraham schlug seine Zelte auf. Der ist dann irgendwo im Gebirge, weil der Lot sich die Ebene nimmt. Mhm. Es geht schon darum, auch, wo darf ich sesshaft sein? Mhm. Wo muss ich nicht mehr auf der Wanderschaft sein, sondern, sage ich es wieder, darf ich zur Ruhe kommen?
Der Abraham muss ja seine ursprüngliche Heimat verlassen. Ja. Das war ja eine hochzivilisierte Stadt und jetzt ist er da mehr oder weniger als Nomade unterwegs und muss schauen, dass er einen Brunnen findet für die Tiere und dann gibt es Streit um so einen Brunnen und solche Sachen passieren hier. Und interessanterweise, Gott sagt, du wirst wieder nicht heimatlos, sondern mit einer richtigen Heimat leben können.
Ja.
Obwohl es der Abraham ja selber nicht mehr ganz so erleben wird, sondern erst später das Volk Israel. Aber ich denke da an diese Begräbnisgeschichte. Da kauft er ein Stückchen Land. Ja. Also er lässt sich das nicht schenken oder begräbt seine Verwandten irgendwie irgendwo, sondern das muss er kaufen und er besteht darauf, dass er das bezahlen kann. Also Land, was Eigenes, wo eben so ein Stückchen Heimat entsteht, das war schon wichtig. Auch für den Abraham, wie es scheint. Obwohl er ein Bürger war, der auf eine andere Stadt gewartet hat, sagt dann der Hebräerbrief. Aber Gott verspricht hier etwas, wahrscheinlich weniger für ihn, aber schon mehr dann für das ganze Volk, das Jahrhunderte später dann ja kommen wird. Josua-Geschichte, Mose, Josua.
Und es ist ja auch Lebensgrundlage, gerade in der Geschichte hier, ja. Warum trennen sie sich denn, Abraham und Lot? Ja, weil zu wenig Land da ist für beide Familien und alle Herden. Und dann sagt ihm Gott, schau, das wird eh alles dir gehören. Hab keine Angst, vertrau mir, ich sorg für dich. Das steckt auch noch drin im Land.
Ich meine, für die Israeliten, die 40 Jahre durch die Wüste gewandert sind, war es natürlich schon ein schönes Land. Nicht? Da kommen die Kundschafter mit riesigen Weintrauben zurück und sagen, boah, so schaut es dort aus. Ne? Also für unsere Verhältnisse heute eher karg und nicht so einladend. Aber wenn ich aus der Wüste komme, sehr wohl nicht so schlecht. Speziell da die Jordanebene oder oben Galiläa, da ist es schon auch schön, sage ich jetzt, landschaftlich und fruchtbar.
So ein Ruhesitz dort ist nicht schlecht.
Das kann man sich vorstellen.
Okay, ihr habt mich überzeugt, das ist ein schönes Land. Es wird ja in der Bibel auch Land der Zierde genannt. Aber ich frage mich gerade, helft mir mal, warum ist das Land der Schönheit und der Zierde wirklich? Theologisch, warum ist das Land das verheißene Land? Wegen den tollen Trauben?
Nein.
Also warum?
Naja, weil Gott dort wohnt.
Ja.
Jerusalem, also, der Sitz des Tempels. Ja? Gott hat dort seinen Wohnsitz oder Thronsitz. Das ist das, was das Land ausmacht schlussendlich. Drum ist es Land der Zierde.
Das heißt, das Land der Verheißung inkludiert auch?
Gott ist da.
Den verheißenen Gott, der da das verheißt. Das ist auch sein Geschenk, ist nicht nur sein Geschenk, sondern er schenkt sich ihn auch selber.
Und da haben wir aber wieder jetzt den Konnex mit dem Garten Eden, warum sie das aufgeben mussten.
Richtig, ja.
Ja? Weil sie in seiner Gegenwart nicht mehr sein konnten.
Und das darf man nicht vergessen, wenn Gott hier ein Land verheißt, dann verheißt er immer auch, ich will mitten unter euch wohnen. Sonst, für was braucht man das Land? Okay, schauen wir weiter. Du hast schon Hebräer angesprochen, nur damit wir das gelesen haben, Hebräer 6, 11 bis 15. Yvonne, ich darf dich bitten.
11 bis 15, ja. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit ihr nicht träge werdet, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren die Verheißungen erben. Denn als Gott dem Abraham die Verheißung gab, schwor er bei sich selbst, weil er bei keinem Größeren schwören konnte, und sprach, Wahrlich, reichlich werde ich dich segnen und sehr werde ich dich mehren. Und so erlangte er, indem er ausharrte, die Verheißung.
Ja, also hier ist von der Verheißung für Abraham die Rede, aber da ist so ein Punkt drin, wo wir Erben der Verheißung genannt werden, Vers 12. Wir haben auch Verheißungen, die wir erben. Können wir jetzt einfach so die Verheißung des Landes für Abraham, die es gab, Kapitel 11 wird das ja auch nochmal erwähnt, können wir da einfach so für uns jetzt in Anspruch nehmen? Geht es neutestamentlich?
Ja, die Frage ist, welche Art von Land? Also wenn es darum geht, irgendein Land auf dieser Erde zu beanspruchen, dann glaube ich, wird das schwierig, weil wir nicht mehr eine Nation sind.
Also eine Nation unter Gott.
Eine Nation unter Gott, ja, aber dann haben wir eben auch ein Land unter Gott, ja, also Gottes Land. Natürlich dürfen wir das in Anspruch nehmen im Hinblick auf das Land der Verheißung, das wir erstreben.
Jetzt frage ich ganz einfach, von welchem Land redest du da?
Ich rede von der neuen Erde.
Ah, okay, klar, damit wir das auch alle haben.
Wenn Jesus in den Seligpreisungen sagt, selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Also da geht es auch ums Land. Und ich vermute, so wie du sagst, nicht um ein irdisches Land hier, sondern ein zukünftiges neues Land, eine neue Erde.
So, denkt ihr in eurem Glaubensleben an das neue Land, das ihr bekommen werdet? Ist das wichtig für euch?
Wahrscheinlich viel zu wenig.
Also ich frage mich, in der Offenbarung wird das neue Jerusalem beschrieben mit all den Details und Maßangaben und die Tore schauen so und so aus und so weiter und so fort. Und ich habe mich immer gefragt, warum so viele Details? Ne? Ich würde es ja auch glauben, wenn der liebe Gott gesagt hätte, da gibt es ein schönes neues Jerusalem, Punkt. Ja? Warum die Details? Offensichtlich will Gott, dass es wirklich konkret für uns wird. Dass das nicht so ein Hirngespinst ist, dass wir uns ausmalen, sondern das kann man sogar abmessen. Ja? Das ist real. Also, ich glaube, wir sollten tatsächlich mehr drüber nachdenken oder bewusst an solche Dinge auch denken. Und ich mache es gelegentlich, aber wahrscheinlich auch nicht oft genug.
Nein, nein. Wenn du was sagen möchtest, gern, Philipp.
Ja, ich habe nur daran gedacht, was wir vorher schon auch besprochen haben, so im Sinne von die, also wenn ich jetzt an das Land denke, dann geht es mir gar nicht so um das Land an sich, aber es geht um das, was wir auch gesagt haben, was verloren gegangen ist durch den Sündenfall. Ja? Die Nähe Gottes, einfach die Harmonie, der Frieden, all die Dinge, die damit zusammenhängen. Das Land ist dann für mich so zweitrangig, würde ich mal sagen. Ja? Aber diese Sehnsucht, in einem Land eben zu sein, in einer Umgebung, in der Nähe Gottes, wo es die Dinge nicht mehr gibt, die ja unser Leben auch beschwerlich machen und wo einfach auf ewig Gott Dinge auch wieder klären wird. Das ist dann das, wo die Sehnsucht stärker da ist als jetzt beim Land an sich. Ja, so wie es eben beim Garten Eden war, wo sie haben den Garten verloren, aber vor allem sie haben die Beziehung zu Gott, die Nähe zu Gott auch verloren. Ja.
Das heißt, Land wäre dann für dich so der Überbegriff für alles, was mit neuer Erde, neuem Leben und Nähe zu Gott zu tun hat.
Und für mich kommt dieser Aspekt wieder dazu. Wir sind Wanderer auf dieser Erde. Wo sind wir denn wirklich zu Hause? Wo ist denn unser Bürgerrecht? Ja? Um lauter biblische Begriffe zu nehmen. Und dann sind wir endlich dort. Und dann können wir Ruhe finden. Endlich sind wir dort. Und weil ihr das gesagt habt, darum geht's doch. Ja? Ich habe jetzt Offenbarung 21 aufgeschlagen. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott wird bei ihnen sein, ihr Gott. Das ist es doch, worum es geht. Dann sind wir endlich bei ihm zu Hause.
Also ihr schlagt die Brücke sehr schnell und das ist auch gut so. Ich habe es ja auch gewollt. Ja. Wir sind das Lebensbuch des Lammes ist also so eine Art Grundbuch der neuen Erde. Ja, wenn du drin stehst, dann hast du einen Grund dort und darfst dann das Heimat nennen und es ist Heimat. Schauen wir ein bisschen weiter. Land ist ein Geschenk. Ich glaube, das braucht man nicht diskutieren, oder? Das ist klar, oder? Land ist ein Geschenk. Wir lesen aber trotzdem einmal die Verse aus 3. Mose. Philipp, Kapitel 20, Vers 22. Hannes, Kapitel 25, Vers 23. Und Yvonne, liest du 5. Mose 6, Vers 3, bitte. Mhm. Ich bin mir sicher, ihr habt sie noch drauf, es wird eh eingeblendet.
Und ihr sollt all meine Ordnungen, all meine Rechtsbestimmungen halten und sie tun, damit euch das Land nicht ausspeit, in das ich euch bringe, darin zu wohnen.
Und das Land soll nicht endgültig verkauft werden, denn mir gehört das Land. Denn Fremde und Beisassen seid ihr bei mir.
Mhm. Höre nun, Israel, und achte darauf, sie zu tun, damit es dir gut geht und ihr sehr zahlreich werdet, wie der Herr, der Gott deiner Väter, zu dir geredet hat, in einem Land, das von Milch und Honig überfließt.
Ja, also wie wird hier deutlich, dass Land immer Gottes Eigentum bleibt? Dass es immer ein Geschenk Gottes ist und letztlich aber Gott gehört. Wie spürt ihr das heraus aus diesen Versen?
Also ich habe den Eindruck, es gibt eine Bedingung dafür, dass sie in diesem Land sein dürfen und vor allem auch bleiben können. Mhm. Ja, du hast gelesen, damit das Land dich nicht ausspeie. Also es kann passieren, dass wenn man sich nicht danach hält, das Land dich wieder loshaben möchte.
So wie der Fisch den Jona an Land spuckt. So, ja, Beispiel, das ja. Denke ich da immer. Mhm. Zack.
Also ich habe da bei diesem Text, den ich gelesen habe, alles gehört dem lieben Gott, auch an unser Zehntensystem denken müssen. Da sagen wir den Leuten in Bibelstunden doch auch, uns gehört eigentlich gar nichts, ja, sondern es gehört alles Gott. Und wir geben dem lieben Gott ein bisschen etwas von dem, was wir besitzen oder an Einkommen haben, wieder zurück. Und es ist hier der gleiche theologische Gedanke. Gott ist der Besitzer aller Dinge. Also uns gehört eigentlich gar nichts, unter Anführungszeichen. Sicher, am Bankkonto stehen hoffentlich ein paar Euros, aber wir sind nur Nutznießer für eine gewisse Zeit. Schlussendlich gehört alles Gott.
Und ich würde sogar sagen Verwalter. Ja? Du hast das zuerst gesagt, die Aufgabe war ja zu bebauen und zu bewahren von Anfang an. Es war ein Geschenk mit einem Auftrag.
Wenn ich das so im Hinterkopf habe, dann habe ich natürlich auch eine andere Beziehung zu Land und Besitz und Geld. Dann sage ich, okay, ich verwalte es kurzfristig, so lang mein Leben halt währt, aber ich bilde mir nie ein, alles gehört mir und ich muss alles selber aufbrauchen, sondern ich werde es auch teilen mit der Gemeinde, mit anderen.
Also ich finde es ja toll, dass ihr so ideell denkt. Also ich finde das wirklich gut. Aber das liegt uns irgendwie nicht in unserem Naturell. Jetzt schauen wir da in Josua 13, wir brauchen das jetzt nicht lesen, da wird das Land verteilt, ja, von Josua, zumindest das, was sie eingenommen haben. Und wir lesen, es gibt noch viel mehr einzunehmen. Und wie es eingenommen worden ist, das haben wir ja schon studiert, ja, Kämpfe und so weiter und so fort. Jetzt ist das Land ein Geschenk, aber das Volk Israel muss wahnsinnig viel dafür tun, damit es das Geschenk bekommt. Ist das nicht irgendwie seltsam? Könnte es da nicht leicht sein, dass man sagt, wir haben das Land erobert. Es ist unser Besitz. Wie kann Israel das verhindern, dass es so denkt? Und im Hinterkopf habt ihr ja immer noch, wie kann ich verhindern, dass ich so denke? Ja, aber reden wir mal über Israel.
Also ich muss jetzt einfach sagen, vor ein paar Wochen haben wir ja die Lektion gehabt, wo es um diese Kämpfe auch ging, wo wir herausgefunden haben, dass das nie der Plan A war von Gott, ja? Sondern dass er eigentlich wollte, dass sie ihm vertrauen und sie, ich sage jetzt, zuschauen, wie er kämpft für sie.
Also das war halt 40 Jahre vorher der Plan, ne?
Naja.
Und ist schon richtig.
Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, dass es dann noch leichter gefallen wäre, zu verstehen, das ist ein Geschenk.
In dem Fall ja schon.
Ja.
Aber jetzt ist es anders.
Genau, jetzt ist es anders. Gott hat gemerkt, sie müssen mithelfen. Ich meine, manchmal muss man auch für etwas bezahlen, um es wertzuschätzen. Und ich glaube, das geht schon. Wenn ich viel eingesetzt habe, dann ist es mir auch etwas wert. Vielleicht verstehe ich dann auch den Wert von dem, was Gott mir gibt, besser.
Ich meine, das Land auch wenn es ein Land von Milch und Honig ist, war ja nicht ganz so leicht zu bewirtschaften, muss man ganz ehrlich sagen. Sie waren immer abhängig vom Wasser, vom Regen. Mhm. Der Jordan bewässert ein bisschen etwas, aber das meiste war vom Frühregen, Spätregen abhängig. Und da, glaube ich, wollte Gott ihnen sehr wohl auch noch weiterhin zeigen, dass sie zwar das Land haben und bebauen können, aber wenn der Regen nicht fehlt, sind sie hoffnungslos verloren. Denkt man an die Zeit von Elia, wo es dann so diese lange Trockenheit gibt. Ja? Mhm. Wer schickt jetzt das Wasser, der Baal oder der liebe Gott? Ja? Das ist also eine wichtige Frage. Ich glaube, der liebe Gott schaut immer durch verschiedene Umstände oder Bilder, dass wir merken, dass wir in ständiger Abhängigkeit von ihm sind. Auch wenn ich jetzt ein paar Euros am Konto habe, Wirtschaftskrise und das ist alles nichts mehr wert. Denk mal an das, was vor 100 Jahren passiert ist. Ne? Also ich kann mich nicht auf das verlassen, was ich erarbeite oder mir verdiene oder erbe, sondern ich bin immer vom Segen Gottes abhängig. Und das ist, glaube ich, auch beim Land immer so im Hinterkopf der Plan Gottes gewesen. Ich weiß nicht, ob die Israeliten das immer so verstanden haben. Aber ich glaube, das wäre eine gesunde Dankbarkeit auch dann als Folge gewesen, dass sie sagen, lieber Gott, wir sind froh, dass du uns wieder heute den Regen geschickt hast.
Und er hat sie auch gewarnt, weil du gefragt hast, ist nicht die Gefahr da, dann zu sagen, ich habe es erobert, genau. Das gehört jetzt mir. Er hat ja gewarnt, wenn ihr dann dort ich seid. Ja. Denkt dran. Ja.
Und das verlangt jetzt von ihnen, dass sie auch in diesem Bundesgehorsam leben. Mhm. Ja, und du hast ja in den Bundesverheißungen oder Flüchen, je nachdem, ist ja das dann drin. Ja, bleiben sie im Land oder bleiben sie nicht im Land? Folgen sie Gottes Geboten oder nicht? Ist also immer irgendwie mit Land verbunden. Ja,
ja, und ich meine, beim Exil nach Babylon merkt man es ja dann auch. Ja? Irgendwann war das Maß voll und sie durften nicht mehr im Land sein, obwohl Gott es ihnen zugesagt hatte, unter der Bedingung, die sie nicht erfüllt haben.
Wieder die Verheißung, ich führe euch zurück in das Land und ich will wieder unter euch wohnen. Ne?
Aber denk mal doch an dieses babylonische Exil. Da sind sie, der Esther-Geschichte, nicht im fernen Ausland, und wagen es kaum mehr noch von ihrer Identität zu sprechen. Also das hängt schon irgendwie zusammen. Wenn ich da zu Hause bin, in meinem Land, dann traue ich mich zu sagen, ich bin Österreicher oder ich bin ein treuer, gläubiger Israelit. Im Ausland, in der Fremde, fällt es dann schon ein bisschen schwerer.
Wobei da die Sehnsucht dann kommt.
Die Sehnsucht, ja.
Ich will wieder heim, ich will wieder dorthin. Wir übertragen das natürlich in Gedanken immer auf unsere Situation, die wir hier alle im Exil leben in dieser Welt. Und die wahre Heimat ist die, die Gott versprochen hat, wo Jesus baut. Wohnungen für Philipp, für Hannes, für Yvonne, für mich. Also warum beschreibt das Jesus so plastisch? Habt ihr eine Idee? Offenbarung 21, 22 ist auch recht plastisch, obwohl schon viel Symbolik dabei ist.
Konkret, ja. Natürlich, aber auch die, aber
warum sagt Jesus, ich mache Wohnungen für euch?
Ich glaube, eine Sehnsucht kann leichter gestillt werden, wenn es nicht nur eine Illusion ist, die hier angeboten wird, sondern wirklich handfest, konkret, greifbar. So dass man sich's vorstellen kann. Denkt man an die Zeichnungen in der Kindersabbatschule, ja? Wenn da ein neues Jerusalem dargestellt wird oder die neuen Wohnungen auf der neuen Erde. Da kann man sich was vorstellen drunter. Und wenn wir ehrlich sind, wir sollen ja werden wie die Kinder, ne?
Und wohnen, das ist was Dauerhaftes. Ich darf nicht nur auf die neue Erde von 8 bis 5. So wie in die Arbeit fahren. Ich darf dort wohnen, ich darf dort bleiben. Immer da, kommt da noch dazu. Ja? Und wer wird dort mit mir wohnen? Also wir haben immer wieder diese Aspekte für mich, wenn wir es übertragen, der Ruhe, des zur Ruhe Kommens und ich darf bei ihm sein. Immer wieder. Und deswegen beschreibt das so.
Und Gegenwart Gottes.
Ja.
Und ich hatte Angst, dass ich zu wenig Fragen für euch habe, aber das stimmt überhaupt nicht. Wir schauen noch zu in den Köpfen zu Johannes 14 und Offenbarung 21. Wir haben ja das schon schön erwähnt. Wir brauchen das jetzt nicht nochmal lesen, aber vielleicht blendet man dann kurz mal ein, was in Offenbarung 21, 1 bis 3 steht. Wir haben also die Verheißung des Landes im Neuen Testament. Die ist gegeben für uns. Jetzt versuchen wir, diese Brücke zu schlagen. In Israel gab es ja das Sabbat- und Erlassjahr. Das hat sehr viel damit zu tun, wie gehen wir mit dem Land um und dass es immer auch Teil, ich weiß nicht, ob man jetzt Eigentum sagen kann, aber von Besitzanspruch bleibt, wobei es ja immer Gottes Eigentum ist, das soll so bleiben. Und das löst auch was aus, dass Leute, gerade mit denen, die jetzt am Rande stehen, Witwen, Waisen, Fremde, hier also ihnen auch Anteil am Land geben lässt. Ich habe jetzt vielleicht eine seltsame Frage für euch, aber wenn Gott uns eine neue Erde verspricht, ist es dann für ihn wichtig zu sehen, wie wir mit dieser alten Erde umgehen, mit dem Land, das er uns gegeben hat, hier jetzt, um sicher zu sein, dass wir auch mit der neuen Erde sorgsam umgehen? Gibt es so eine Art Verhältnis zwischen dem? Ich habe es für mich so formuliert, inwiefern verraten unser gegenwärtiger Umgang mit dem Land unsere tatsächliche Überzeugung, dass wir auch ein verheißenes Land bekommen? Wo seht ihr da einen Zusammenhang? Gibt es den überhaupt, oder?
Also in der Verwalterschaft ist für mich auf jeden Fall ein Zusammenhang gegeben, ja. Wenn ich den kenne, für den ich das Land verwalten darf, der es mir anvertraut, und ich darf wissen, eigentlich gehört es mir nicht, er überträgt es mir für eine gewisse Zeit. Die längste Zeitspanne, die wir Land haben können, ist unsere Lebenszeit. Ja, dann müssen wir es eh weitergeben an den Nächsten. Aber wenn ich den kenne, für den ich das verwalte und ihn liebe, dann werde ich das so gut wie möglich verwalten wollen. Und dann weiß er, dass ich mit den anderen Gaben, die er mir gibt, auch so umgehen werde.
Mhm. Das heißt, ich kann mich hier schon vorbereiten dafür, dass ich auch auf der neuen Erde ein guter Verwalter sein werde für die Wohnung oder das Land, was ich dort bekomme, indem ich das hier schon umsetze.
Genau, aber es geht ja noch um viel mehr als nur das Land, ja, aber absolut.
Was ist mit den Leuten, die nicht sorgsam mit Land und Erde umgehen? Ich frage mal ganz so, sind die der neuen Erde wert?
Das Wort aus der Schöpfung, sie sollen bewahren, haben sie dann wohl nicht erfüllt. Mhm. Beim Lesen dann noch einmal über diese Verse, da über dieses Erlassjahr, ist mir aufgefallen, dass dort steht, das Land soll einen Sabbat haben. Mhm. Also normal habe ich immer gedacht, na, die Menschen sollen ruhen von ihrer Arbeit. In den 10 Geboten steht da, das Vieh zu Hause braucht nicht am Acker schuften. Ja? Aber das Land, das ist ja fast schon personifiziert, ja? Dass das seine Ruhe hat. Und nach 7 Jahren, nach 49 Jahren, was da immer zu passieren hatte. Und schlussendlich habe ich mir gedacht, dieses System, dass das Land nie die Familie oder die Sippe da verlassen kann, das ist eigentlich eine Vorbeugung gegen Kapitalismus. Ja. Da gibt's keine Großgrundbesitzer nach ein paar Generationen oder Habsburger, die ganze Länder besitzen. Das geht gar nicht in diesem biblischen System. Das hätte also eigentlich eine gute Vorbeugemaßnahme Gottes für sein Volk sein soll, dass man nicht so raffgierig wird, noch mehr und noch größer und das gehört alles mir. Und dann brauche ich auch noch den Weinberg meines Nachbarns oder so. Ne? Na, das hätte die Leute bescheiden und zufrieden werden lassen.
Das gefällt so. Mir, Hannes. Du hast gesagt, das Land hat auch ein Anrecht auf einen Sabbat.
Mhm.
Hat mich erinnert hier an am Ende in 2. Chronik 36, 21. Das Land hatte die ganze Zeit über Sabbat, als das Volk im Exil war.
Mhm.
Bis es an seinen Sabbaten genug hatte, 70 Jahre lang. Und er sagt, okay, jetzt ist gut, jetzt können wir wieder Leute haben.
Ja, aber das ist...
Jetzt sind wir doch mehr verbunden mit dem Land, als wir glauben.
Ja, und das würde wieder deine Frage beantworten, weil das, was wir jetzt gerade erleben, ist, dass man ja immer noch mehr versucht rauszuholen aus jedem Quadratzentimeter, möchte ich fast sagen, ja. Und man beutet das Land aus, regelrecht durch chemische Hilfen und weiß ich was, was es noch alles gibt, um nur noch mehr und noch mehr rauszuholen. Und man gewährt dem Land keinen Sabbat.
Und man lässt auch nicht die Witwen und Waisen da im Nachgang noch was auflesen, was noch übergeblieben ist. Also all das lehrt mich, wir sollten genügsam sein, zufrieden mit dem, was wir haben, auch wenn es nur klein und bescheiden ist. Und wenn ich einmal mehr habe, die anderen teilhaben lassen. Das ist so die Devise. Und ich meine, es ist gar nicht so leicht. Ne? Nein, also mein Auto ist dann trotzdem mein Auto und das borge ich nur ungern her.
Hannes, wenn du ein Haus baust und du hast dann eine Wohnung und so, dann lädst du Leute ein.
Ja, genau, das habe ich vor.
Damit sie ein Stück des Landes und des Hauses erleben können. Mhm. Land für andere.
Also ich habe das tatsächlich erlebt, nicht bei mir jetzt, sondern bei anderen. Der sich da in der Pension in Deutschland ein Haus mit einem großen Stück Land gekauft hat. Der hat mich eingeladen, hat mir den Garten gezeigt, den er selber bebaut als Pensionist und hat gesagt, das will er auch seinen Nachbarn und den Leuten in seinem Umfeld zeigen. Der möchte sie zu einem schönen Tag einladen mit einem guten Essen und dann zeigt er ihnen den schönen Rosengarten. Also ich war wirklich beeindruckt. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, das wär's. Das ist das Ideal. So sollte es sein. Und so will ich es auch machen. Möge es gelingen.
Ach ihr Lieben, es gäbe noch so viel Interessantes mit euch zu besprechen, glaube ich. Aber unsere Zeit ist schon abgelaufen, leider. Das geht immer so schnell. Aber es gefällt mir, dass ihr sagt, ich darf nicht meine Hoffnung auf die neue Erde nehmen, um damit zu sagen, das ist eh alles Fraß fürs Feuer hier, ich kümmere mich nicht. Wie ich das schon manches Mal jemand sagen habe hören. Nein, wir sind angehalten, uns mit den Gaben und Geschenken Gottes würdig auseinanderzusetzen. Und diese Würde, mit der wir das tun, macht uns vielleicht auch ein Stück, ich würde nicht sagen jetzt würdig für die neue Erde, aber auch dort bekommen wir solche Dinge. Und das können wir ja hier schon lernen. Unser Charakter ist ja das, was wir mitnehmen. Also wenn wir hier auf unser Land achten, dann ist Gott sicher, dass er auf der neuen Erde mit uns gute Bewohner hat, die wir sorgsam mit unseren Wohnungen umgehen. Solche Mieter, nein, solche Freunde mag Gott. Ja. Gut, ihr lieben Zuschauer, ihr habt sicher auch interessante Fragen. Heute will ich mal keinen Kommentar von euch in den Kommentaren haben, sondern ich würde mich interessieren, welche Fragen ihr habt zum Thema Land. Also bitte schreibt das rein. Und wir hier, wir versprechen jetzt, ja, dass wir schauen werden, was ihr für Fragen schreibt. Und dann geht die Fragerunde weiter und wir geben Antworten, okay?
Gut.
Also wenn es ausgestrahlt wird, sind wir dabei. Vielen Dank, dass ihr denkend mitgemacht habt. Lasst uns zum Abschluss beten. Ich schaue gerade, wer...
Ich werde beten.
Hannes, Dankeschön.
Lieber Herr Jesus, wir haben jetzt ein bisschen über die Zeit von Mose und Josua nachgedacht, über die Frage des Landes und die Wichtigkeit des Landes. Für uns sind das zum Teil Vorstellungen, die uns ein bisschen fremd klingen und wirken. Aber wenn wir über diese Theologie nachdenken, und das haben wir versucht zu tun, dann sehen wir, welche Dimensionen all dieses Land besitzen und Land erben und verheißene Land haben. Ich möchte dich bitten, dass all das, was wir an Hab und Gut haben, auch für dich einsetzen, für andere Menschen zur Verfügung stellen, dass wir nicht nur an uns denken, sondern auch an dich und an dein Werk und an unsere vielen Freunde und Nachbarn, die wir haben. Herr Jesus, wir freuen uns auf dieses ewige Land, auf die neue Erde und wir hoffen, dass wir, unsere Zuseher und alle unsere Freunde und unsere Familien dort dabei sein werden. Das wollen wir dich bitten und ich danke dir dafür, dass du deine Verheißung wahrmachen wirst. Amen.
Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen!